D-Radio Wissen 100.
In den meisten Fällen, na, da ist ja eigentlich alles klar und sehr ordentlich geregelt. Meistens gibt es ein Testament, was regelt, wer was kriegt. Und wenn nicht, dann ist da das deutsche Erbrecht, das klar vorgibt, wer was bekommen soll. Problematisch wird es immer dann, wenn zwar was zu vererben da ist, aber keine Erben. Für solche Fälle gibt es Erbenermittler. Ihr Job, Erben finden, die meist keinen Schimmer haben, dass da ein kleines Vermögen auf sie wartet. Dirk Zeisler ist schon viele Jahre Erbenermittler und hat die Suche nach Erben oft schon gemacht und viel dabei erlebt. Die bewegendste Geschichte hat er für uns in der 100 erzählt.
Hallo Herr Zeisler.
Ja, hallo.
Bevor wir in Ihre Geschichte einsteigen, müssen wir, glaube ich, nochmal genau klären, wie das läuft mit so einer Beauftragung, wie das kommt, dass Sie tätig werden. Also da stirbt jemand, der hat kein Testament und es gibt keine direkten Angehörigen, die da sind, oder?
Gewissermaßen schon. Also zunächst ist es so, dass in solchen Fällen vom Gericht ein Nachlasspfleger eingesetzt wird, in der Regel ein Rechtsanwalt, der dann die Aufgabe hat, sich um den Nachlass zu kümmern, die Wohnung aufzulösen, auch zu sichten, ob es Unterlagen gibt im Nachlass, die auf Erben hindeuten. Eigentlich muss der Nachlasspfleger die Erben ermitteln. Aber in der Regel oder häufig bei solchen Fällen, wo keine direkten Angehörigen bekannt sind oder wo auch keine Unterlagen da sind, kann der Nachlasspfleger nicht sehr viel machen, sofern sich der Fall nicht im unmittelbaren Bereich abspielt, seines Wohnsitzes oder in der Region. Und häufig ist dann die letzte Möglichkeit, bevor das Fiskuserbrecht greift, dass man noch...
Fiskuserbrecht heißt?
Fiskus, der Staat wird erben. Also wenn keine Erben bekannt sind, auch nach Ermittlung keine Erben bekannt werden, ist der Staat in jedem Fall Erbe. Also es gibt immer einen Erben, in letzter Instanz ist es eben der Staat. Und zuvor werden meistens noch Firmen wie unsere eingeschaltet, die dann aufgrund der größeren Möglichkeiten, die wir haben, des besseren Know-hows, des weltweiten Netzwerks, was es häufig gibt, eben in Erscheinung treten, um Erben zu finden, über Archive, über Kontakte in Standesämtern, auch in Kirchen vor allen Dingen. Adressbücher sind eine wichtige Quelle.
Also eine richtige Detektivarbeit. Sind Sie sowas wie ein Privatdetektiv?
Na, das kann man so direkt nicht. Also es ist schon eine Detektivarbeit, das ist richtig, aber unser Ermittlungsspielraum ist auch begrenzt. Also wir ermitteln lediglich in Archiven. Also wir gehen jetzt nicht direkt, so wie ein Detektiv jetzt von Haus zu Haus und gucken an die Türschilder beispielsweise oder sowas, sondern wir machen alles mehr oder weniger vom Schreibtisch aus, beziehungsweise eben direkt in Archiven.
Und Sie sind von Haus aus Historiker?
Ich bin Historiker. Das passt dann gut. Ursprünglich Historiker und habe auch Spanisch studiert und also Fremdsprachen sind ein wichtiger Faktor hier in der Tätigkeit auch. Ja, und eben als Historiker ist es ja bekannt, die Aufstiegsmöglichkeiten sind begrenzt. Und da muss man natürlich schauen. Und durch Zufall nach meiner Promotion kam ich dann zu einer Firma, die gerade einen Mitarbeiter suchte in Berlin, die Gengesellschaft für Erbenermittlung. Und da habe ich mich beworben und es klappte sofort. Und das ist eine Tätigkeit, die auch meinem Hobby sehr entgegenkam. Genealogie, also Ahnenforschung, generell Familienforschung, ist ja auch eine historische Hilfswissenschaft. Und insofern war das kein großes Problem.
Und da haben Sie dann jetzt einen Job erwischt, der tatsächlich spannend ist. Bei der Geschichte, die wir jetzt hören werden, da stirbt eine Frau in Duisburg.
Naja, ja, es ist eine ledige Frau, die hochbetagt, 94 Jahre alt, ist in Duisburg verstorben, in Köln geboren 1917. Es gab einen Nachlasspfleger, der aber im Nachlass selbst keinerlei Hinweis fand auf Verwandte, kein Testament, überhaupt keinen Ansatzpunkt hatte und bat mich daraufhin, Nachforschungen zu betreiben.
Wie viel waren da zu vererben?
Circa 170.000 Euro.
Naja, das ist eine Menge.
Bargeld, wohlgemerkt, kein Grundstück, was auch noch ein Thema sein könnte, aber es war Bargeld und insofern durchaus lohnenswert für alle Beteiligten.
So, dann haben Sie losgelegt. Sind Sie irgendwie auf eine Spur gestoßen?
Ja, na, ich hatte das Geburtsdatum. Das war in Köln zufällig und da ich in Köln ja sitze, da war das insofern kein großes Problem. Habe die Geburtsurkunde ermittelt und habe die erhalten. Die Eltern standen natürlich da drauf und dann habe ich zunächst mal versucht, Geschwister zu finden, weil Kinder waren nicht vorhanden, das war klar, sie waren auch keine Unehelichen. Stellte dann aber fest, dass sie adoptiert wurde von einem Onkel, von einem leiblichen Onkel, was schon darauf hindeutete, dass also das elterliche Verhältnis nicht das Beste war, was dann auch sich herausstellte. Es gab eine Scheidung. Die Erblasserin ging mit zur Mutter. Sie hatte noch eine Schwester, was ich dann feststellte, die aber nicht in Köln, sondern in Eisenach geboren war. Dann auch noch einen Bruder, der aber, das ist eben auf der Urkunde gleich ersichtlich gewesen, eben 1940 im KZ Mauthausen von den Nationalsozialisten umgebracht wurde. Auch kinderlos, also eine traurige Geschichte, aber hier war eben kein Ansatz mehr. Ich musste also versuchen, das Schicksal der Schwester zu klären und auch der Eltern, denn es hätte ja theoretisch sein können, dass da noch weitere Ehen waren nach der Scheidung. Aber der Vater verstarb. Und dann blieben noch die Mutter und die Schwester.
Diese ganze Arbeit, die passiert tatsächlich in Archiven. Sie fordern dann Dokumente an, fahren auch dahin?
In der Regel schon. Also wir versuchen es erst einmal schriftlich. Und wenn das nichts bringt, weil Suchanfragen suchen Sie im Zeitraum von bis, das ist natürlich eine zeitaufwendige Arbeit und viele Archive sind dazu personell nicht in der Lage, dann fahren wir auch selber. Und ich bin auch nach Duisburg gefahren, ins entsprechende Archiv, habe ich dort umgesehen. Erstmal prophylaktisch die Großeltern ermittelt. Vielleicht dachte ich mir, kommt man über entfernte Verwandte doch noch auf die Schwester und die Mutter. Und fand dann heraus, dass der Großvater ja aus einer Ehe 18 Kinder hatte.
Und ach du meine Güte.
Darunter den Vater der Erblasserin. Ja, und habe dann auch durch Zufall erfahren, dass der Urgroßvater wiederum in den 1840er Jahren in Homberg, das ist ja am Rhein dort in Duisburg, heute zu Duisburg gehöre ich, damals Moers wohl, das Zollprivileg erhalten hat. Also er durfte den Rheinzoll kassieren dort. Und das war insofern Basis für einen gewissen Wohlstand. Tja, interessant. Und
dann gab es eben dieses Geld. Nun sind ja 18 Kinder eine Menge. Wie sind Sie vorgegangen? Wie geht man davor, dann herauszufinden, wer da noch lebt, wer da erbberechtigt ist, wer vielleicht dieses Geld bekommen kann?
Naja, zunächst war es ja immer noch offen, was aus der Schwester geworden ist. Die war ja als nächste erbberechtigt.
Genau.
Aber wie gesagt, keine Spuren, nichts zu finden. Dann habe ich versucht, diese 18 Geschwister zu überprüfen. Und da stellte sich schnell heraus, 10 waren bereits im Kindesalter verstorben. Es ging mir also darum, lebende Nachkommen dieser Geschwister zu finden, um im ersten Schritt erstmal Informationen zu erhalten, möglicherweise zu der Schwester. Wenn, falls die verstorben sein sollte, wären das ja die Erben in der nächsten Ordnung, Cousins, Cousinen oder deren Nachkommen wiederum. So, nun, dann stellte sich eben heraus, dass da nur 3 von diesen vielen Geschwistern noch Nachkommen hatten. Und dann kam mir ein Zufall zu Hilfe. Ich habe eine Kollegin aus Amerika in Köln und die sagte dann, warum gucken wir nicht mal, ob da eine Auswanderung stattgefunden hat. Wenn man keine Spur findet, kann ja sein, dass die Personen irgendwo rausgewandert sind. Und ja, sie ist sehr versiert in Online-Recherche und kam dann zu mir und sagte, ich habe was gefunden und zeigte mir die Kopie eines Grabsteins aus Niagara Falls auf der kanadischen Seite der Niagara-Fälle.
Und das war die Schwester?
Das war die Schwester und die Mutter.
Wow.
Die sind 1964 beide ausgewandert. Und genau an die Niagara-Fälle und sind dort auch verstorben in den 1980er, 90er Jahren. Und das war auf einem Grabstein eindeutig zu identifizieren, der Geburtsname und auch die Mutter mit Datum.
So, Sie haben dieses Bild dieses Grabsteins gesehen, wussten, diese Spur ist passé, die sind verstorben.
Naja, ich musste zunächst mal schauen, ob nicht doch noch Kinder sind in Kanada. Das kann ja durchaus sein. Die war ja verheiratet. Und dann haben wir unsere amerikanische Tochtergesellschaft gebeten, dort zu recherchieren. Die wiederum eine kanadische Partnerfirma gebeten hatten, dort vor Ort zu prüfen. Und dann stellte sich schnell heraus, es gibt ein Testament von dieser Schwester. Sie war vorverstorben, das Testament wäre also hier wirkungslos. Aber es hätte ja sein können, dass dort Erben benannt sind, leibliche Verwandte. Und es war auch die Rede von einer Tochter, die wir dann auch ermittelt haben. Und ursprünglich dachten wir, das war's, das ist eine Erbin, Alleinerbin. Bis sich dann herausstellte auf der Geburtsurkunde der Tochter, es war eine Stieftochter aus der ersten Ehe des Ehemannes, der Schwester.
Die dann natürlich da nicht erbberechtigt war.
Wusste das nicht. Sie dachte, ja, sie galt immer als Tochter. Und sie hat, die Schwester hat immer gesagt, das ist meine Tochter. Aber es war eine Stieftochter.
Das heißt, Ihre Recherchen haben auch dazu geführt, dass sich Familienverhältnisse sehr spät irgendwann geklärt haben.
Ja, so ist
sie hatte keine Ahnung. Haben Sie das mitbekommen, wie sie davon erfahren hat?
Irgendwie? Naja, indirekt durch unsere Kollegen. Sie hatten ursprünglich ja gemeint, sie wäre Erbin, haben ihr das offengelegt. Sie kannte die Erblasserin auch. Für sie war das so eine Art Großtante. Klar war es ja auch. Aber plötzlich dann, als die Urkunde vorlag, mussten wir ihr leider sagen, ja, tut mir leid, nach deutschem Recht ist das nicht möglich. Das ist Enttäuschung, aber immerhin, es war eine Erkenntnis mehr. Und das heißt, für mich hieß das natürlich, die Ermittlungen der nächsthöheren Erbordnung fortzusetzen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind tätig geworden, Ihre Firma, Sie haben Ihre Kollegin mit einbezogen, eine Tochterfirma in den USA, die eine Tochterfirma in Kanada, das kostet doch unglaubliches Geld. Wie wird das eigentlich bezahlt, Ihre Arbeit?
Ja, es ist also auch ganz klar geregelt. Sobald wir Erben finden, vereinbaren wir mit diesen Erben ein Erfolgshonorar. Das heißt also, wir sind auch gerichtlich ersetzt gehalten, das so zu tun, wir werden nicht bezahlt von unseren Auftraggebern. Das heißt also, wir sagen, im Erfolgsfall, also wenn nachgewiesen werden kann, dass diese Personen erben, erhalten wir so zwischen 20-35%, so gibt das die Rechtsprechung vor, je nach Schwere des Falles. Und das garantiert uns die Erben mit der Unterschrift dieser Vereinbarung. Dann haben wir eine gewisse Sicherheit. Wir gehen mit allen Kosten in Vorleistung. Das heißt also, ein potenzieller Erbe muss nichts bezahlen, solange er nicht irgendwann Geld sieht. Und das ist unser Risiko, was wir tragen. Und das genau in dem Fall hier, das ist natürlich kostenaufwendig. Da allein die beiden Urkunden, die wir brauchten, jeweils 1.000 Euro im Schnitt.
Das ist erstmal viel Geld.
Viel Geld.
Aber es waren ja fast 200.000 Euro, die dann vielleicht vererbt werden könnten. Nur hat sich eben dann herausgestellt, die Tochter der Dame in Kanada war nicht erbberechtigt.
Nein, genau.
Sie mussten also weitersuchen.
Und ich hatte ja schon Vorarbeit geleistet im Archiv dort und habe ja diese 17 Geschwister des Vaters gefunden.
Von denen 10 schon gestorben waren,
genau, als Kinder. Genau, und bei 3 war mir klar, da gibt es noch Nachkommen. Und dann fand ich aber letzten Endes insgesamt 7 Personen.
Was waren das für Leute, die Sie dann da gefunden haben?
Ja, das muss man sagen, es waren sehr unterschiedlich, also sehr ärmlichen Verhältnissen lebende Leute. Ältere Leute, auch über 80 zum Teil. Und dann eben auch besonders ein Fall, wo man sagen muss, also dem konnte man wirklich helfen. Der hat einen Schicksalsschlag hinter sich. Noch in den 50ern, relativ robuster Mensch, aber der hatte mir auch die Vereinbarung unterschrieben. Lief alles wunderbar und als es dann irgendwann soweit war, das Erbe auszuzahlen, das heißt, es mussten Konten aufgelöst werden, es mussten Vollmachten beschafft werden und da war plötzlich Funkstille. Also ich habe von allen Leuten die Vollmachten bekommen, aber von diesem Erben nicht.
Obwohl Sie vorher eine Vereinbarung geschlossen haben und auch schon Kontakt zu ihm hatten.
Ja, er hatte mir auch seine Mobilnummer gegeben und sagt, er muss demnächst mal ins Krankenhaus, alles wunderbar. Aber als es danach ungefähr ein Jahr später, kein Kontakt mehr. Ich habe angerufen, nur die Mailbox, ich habe geschrieben mehrfach, Verwandte, die haben keinen Kontakt gehabt. Bin dann hingefahren, das war in Nordhessen, das Haus, aber es ging keiner an die Tür. Es war kein Nachbar in der Lage zu sagen, wo der Mensch ist. Vergingen wieder Wochen, die anderen Erben haben natürlich gedrängelt. Klar, es liegt alles vor, die Voraussetzungen sind da für die Auszahlung. Bis ich dann irgendwann mit der Bank verhandelt habe, wie kann man das eventuell regeln? Das ist ein Neuntelanteil, kann man das nicht eventuell zurückbehalten? Aber das war nicht möglich. Und plötzlich bekam ich dann doch einen Anruf von diesem Menschen nach Wochen. Mit brüchiger Stimme erzählte er mir dann, er hätte jetzt auf der Anruf gehört, Mailbox gehört. Und was ist denn nur? Er hat also Probleme, er hat einen Suizidversuch hinter sich gehabt.
Ach du meine Güte.
Ja, und ist gerade sozusagen aus der Klinik oder in der Klinik in dem Zustand gewesen, wo er wieder teilnehmen konnte am Leben. Ja, aber hat doch Interesse signalisiert und er wusste ja, worum es ging. Er braucht ja dringend Geld und dann haben wir dann vereinbart, dass ich ihn in der Klinik quasi abhole, zu einem Notar oder in dem Fall zu einer Bank fahre, die Unterschrift unter die Vollmacht beglaubigen lasse, die Ausweiskopie beglaubigen lasse und ihn zurückbringe.
Das heißt, Sie haben tatsächlich das Erbe sozusagen persönlich vorbeigebracht?
Später, zunächst mal die Vollmacht. Das waren immerhin also 300 Kilometer Fahrt hin und zurück, 600 Kilometer. Das klappte auch und dann hat er mir seine Geschichte erzählt. Ja, LKW-Fahrer, Unfall, Führerscheinentzug, Alkohol. Das kann man sich vorstellen, wie es gelaufen ist. Und er wollte aber neu anfangen, hat aber kein Konto mehr gehabt. Also war abgebrannt.
Völlig blank.
Abgebrannt, kann man so sagen. Aber eben netter Mensch und eben schweren Schicksalsschlag gehabt. Da hatte ich durchaus Verständnis. Und so haben wir das dann vereinbart. Wenn das Geld kommt, dann bringe ich ihm das. Er war auch nicht mehr mobil, also konnte nicht fahren. Verging wieder eine Woche und die Bank war jetzt natürlich geneigt, das zu zahlen, weil alle Vollmachten vorlagen. Und dann habe ich ihm praktisch dann in einem schönen Umschlag diese knapp 10.000 Euro übergeben.
Mit denen dieser Mann dann neu in sein Leben startet?
Ja, so hat er mir das gesagt. Er will neu anfangen. Er hatte noch Rehabilitationsphase zu absolvieren, aber er war guten Mutes und das war sozusagen ein Geschenk zur rechten Zeit für ihn.
Das ist ein wunderbares Ende einer sehr verzweigten Suche nach Erben. Vielen Dank, Herr Zeisler, dass Sie das erzählt haben.
Ja. Die Radio Wissen 100.